Amen, danke. Ja, meine Predigt hat heute einen sehr, sehr einfachen Titel, Verfolgung. Mir ist da nichts Kreatives zu eingefallen. Und es ist halt einfach auch ein Thema, was nicht so einfach ist. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, immer wenn ich darüber nachgedacht habe, musste ich so ein bisschen dran denken. Es gab so ein Lied in meiner Jugend, was ich manchmal gehört habe, das ging so: Some people have to learn the hard way. Also manche Leute haben ein härteres Los zu tragen als andere. Ja. Und deswegen ist das jetzt erstmal das, was uns ein bisschen durchführt durch die Predigt. Ich will ein bisschen biblisch schauen auf das Thema Verfolgung. Und der Weg ist kein leichter Weg, sondern ich nenne es einfach mal Hard Way, okay? Verfolgung als der harte Weg. Also man hat das Gefühl, wenn man in dem falschen Land geboren ist und Christ ist, dann muss man glauben auf die harte Tour. Ja, also das ist plötzlich eine ganz andere Kiste, als wenn man zum Beispiel in Deutschland geboren ist. Und wenn wir uns mal die Bibel anschauen, dann stellen wir allerdings fest, ich habe 4 biblische Punkte. Verfolgung ist, ist die erste Sache, die wir feststellen, Verfolgung ist als Christ normal eigentlich. Es ist eigentlich der Normalfall. Es ist vielleicht nicht für jeden Christen so, aber für die Christenheit ist Verfolgung eigentlich immer Normalfall gewesen. Wir sehen das von Beginn an in der Apostelgeschichte. Kaum ist Pfingsten, kaum wird die Gemeinde gegründet, beginnt auch schon kurz danach die Verfolgung. Und sie müssen sich zerstreuen, sie müssen fliehen, sie werden verhaftet, Stephanus wird gesteinigt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und wenn es weitergeht durch die Kirchengeschichte, sehen wir halt auch, die Kirchengeschichte ist gepflastert von Märtyrern, von Leuten, die für ihren Glauben eingestanden sind und die dafür umgebracht wurden. Und wie wir eben gerade gehört haben, ist es nicht nur in der Geschichte, sondern ist es auch heute der Fall. Ja, heute sogar mehr denn je werden Christen verfolgt. Also Verfolgung ist eigentlich normal. Und Jesus hat das ja auch selber vorgelebt. Ich meine, ihr wisst ja, wie Jesu Leben geendet ist. Also ihr wisst auch, wie es weiterging, aber wie es erstmal geendet ist am Kreuz, ja. Und er sagt, Johannes 15, Vers 20, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Punkt. Ja, warum soll es den Nachfolgern schlechter ergehen als ihrem Herrn? So, und also Verfolgung ist normal. Zweitens, biblisch, also ich spreche jetzt das, was die Bibel sagt, ja, nicht das, was ich sage. Ich würde mich nicht trauen, das hier zu sagen, aber die Bibel sagt, Verfolgung ist nicht nur normal, Verfolgung ist ein Vorrecht. Also ist eigentlich was Positives, was Gutes. So, what? Okay. Aber schauen wir in die Bibel. Philipper 1, Vers 29 zum Beispiel, eine von vielen Stellen, da sagt Paulus, Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern ihr dürft auch für ihn leiden. Oh, wow. Gott hat es euch geschenkt, ja. Also ich denke, wow, das ist ja ein tolles Geschenk, dass ich jetzt leiden darf. Aber das ist die Sicht von Paulus, ja. Also ich könnte mir bessere Geschenke vorstellen, ehrlich gesagt. Aber die Bibel spricht davon so. Und auch Jesus, ja, hat es ja auch gesagt. In anderen Worten, sehr, sehr entscheidende, wichtige Worte in der Bergpredigt, die Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 10 bis 12. Da sagt Jesus, glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Dann nächster Vers. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen, verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Also, man soll sich freuen, wenn man verfolgt wird, ja? Verfolgung ist ein Vorrecht für Christus zu leiden. Oha. Die dritte Sache, Verfolgung ist normal, Verfolgung ist ein Vorrecht. Verfolgung ist drittens nichts, das Gottes Werk aufhalten könnte. Gott baut sein Reich, ja. Er baut seine Gemeinde und keine Verfolgung kann ihn davon stoppen. Ja, das sehen wir auch durch die Geschichte, durch die Weltgeschichte hindurch. Das können wir auch sehen, wenn wir uns heute zum Beispiel anhand von Open Doors Materialien damit befassen, wie Christen leben in Ländern, wo sie verfolgt werden. Ein biblisches Beispiel ist Apostelgeschichte 8, Vers 4. Das, was ich eben geschildert habe, wo wo die ersten Christen, die erste Gemeinde Verfolgung erleidet. Ja, sie fliehen und was passiert? Die nach der Flucht über das Land zerstreuten Glaubenden zogen umher und verkündeten die gute Nachricht. Ja, sie sind nicht geflohen, oh Mist, okay, bloß lieber nicht, lieber jetzt untertauchen. Nein, sie fangen an zu predigen und sie gründen neue Gemeinden. Das Reich Gottes ist nicht aufzuhalten. Keine Verfolgung kann ihn aufhalten. Der vierte Punkt, und der ist mir heute so ein bisschen am wichtigsten, Verfolgung ist der Hintergrund, auf dem das Licht Jesu am klarsten strahlt. Und ich habe euch dafür ja diese schwarze Tafel mitgebracht. Und ich weiß nicht, wie gut das jetzt hier so kommt. Hier ist ja alles gut ausgeleuchtet und so. Aber man sieht zumindest, wenn ich jetzt so diese Flamme hier so vorhalte vor diesem schwarzen Hintergrund, man kann sie sehr klar erkennen, oder? Weil einfach der Kontrast so stark ist. Und wenn wir davon reden, zum Beispiel unsere Gemeindevision, Johannes 10, Vers 10, Leben in Fülle, dass wir davon reden, ja, Jesus gibt uns Leben in Fülle, dann ist das eine Fülle, die sich besonders in solchen Situationen zeigt. Sich besonders zeigt, wenn es Hardway ist. Paulus schreibt es zum Beispiel, ja. Philipper 1, Vers 7. Ich habe einiges aus dem Philipperbrief, ja, heute. Wenn ich auch im Gefängnis sitze und vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete, ihr habt alle zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Paulus schreibt nicht, auch wenn ich jetzt in meinem Penthouse sitze und auf die Stadt runtergucke, ihr habt auch Anteil an meiner Gnade, die Gott mir geschenkt hat. Nein, Paulus schreibt, ich sitze im Gefängnis, ja, ich muss hier für die gute Nachricht eintreten, ich weiß nicht, wo es mit mir hingeht, aber wow, ich habe so viel Gnade und ihr habt auch Anteil daran. So, hä? Wie kann man sowas schreiben? Und der ganze Philipperbrief ist voll von solchen Aussagen. Und man merkt, diese Fülle, die Jesus schenkt, die uns verheißen ist, das ist nicht Reichtum und irgendwie Erfolg und wow, irgendwie Spaß und was weiß ich, sondern es ist eine andere Qualität von Fülle. Und erst auf diesem dunklen Hintergrund kriegt man ein bisschen Checke, ein bisschen Peilung davon, welche Art von Fülle das ist. Diese unerschütterliche Hoffnung, ja, das ist auch etwas, wo Jesu Licht klar aufstrahlt. Diese Hoffnung, die ist unerschütterlich. Paulus schreibt auch weiter im Philipperbrief, die Hauptsache ist doch, Vers 18 bis 19, dass Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Und auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben, denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Und darin unterstützen mich eure Gebete und der Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht. Er sagt, wow, ich habe Grund zur Freude, denn ich habe so, meine Hoffnung ist unerschütterlich. Ich weiß, was auch immer jetzt passiert, es wird gut enden, es wird zu meiner Rettung führen. Und diese Hoffnung kann durch keine Verfolgung geschmälert oder ausgelöscht werden. Das Licht Jesu strahlt so klar auf in dieser Finsternis, in diesem Gefängnis, in dem Paulus sitzt, in der Finsternis der Verfolgung, die Menschen auf der Welt durchmachen. Dann, wo auch Jesu Licht so klar strahlt, ist das Wesen der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die auch liebt, wenn sie auf Hass trifft. Ja, das beste Beispiel ist ja Jesus selbst, der sagt am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, das sind Menschen, die schlagen Jesus, die haben Jesus Nägel durch die Handgelenke geschlagen. Ja, und er sagt, Vater, vergib ihnen. Diese Liebe, die kann kein Hass auslöschen. Ja, und das ist so beeindruckend. Ja, vielleicht, also es ist nicht so eine Liebe, die sagt, okay, ich bin St. Pauli-Fan, aber ich vergebe auch dem HSV-Fan oder so, sondern diese Liebe, die zeigt sich selbst da, wo tiefe Feindschaft sein müsste, wo tiefe Hass sein müsste, da ist Gottes Liebe immer noch stärker. Und das ist total typisch Jesus. Das ist Jesus-mäßig. Das ist das Licht Jesu, was strahlt in der Dunkelheit. Ja? Und das führt uns oder mich führt das auch zu einer anderen Schlussfolgerung. Ich habe hier nochmal was Zweites mitgebracht. Und zwar, was bedeutet das denn für uns? Was bedeutet das für uns, die wir eben Verfolgung eigentlich so nicht kennen hier in Deutschland? Mir ist aufgefallen, wenn das der Hintergrund ist, vor dem Jesu Licht besonders stark scheinen kann, dann haben wir ein Problem, weil vor unserem Hintergrund scheint das Licht Jesu nicht so klar. Und ich habe mal so einen Gegenpol entworfen. The easy way. Wir haben hier eigentlich auch die Möglichkeit, einen easy way zu wählen. Ja? Und ich weiß nicht, ob der Effekt jetzt so kommt, aber vielleicht schon ein bisschen. Ja? Man merkt, dieses Licht ist nicht so, wirkt ein bisschen anders, als wenn es vor dem Schwarzen ist. Und die Frage ist, also, wie kann eigentlich Jesu Licht besonders aufleuchten, wenn wir eigentlich so in Freiheit leben, wenn wir Verfolgung gar nicht kennen? Und ich muss halt schon sagen, ehrlich gesagt, das, was eigentlich normal ist, was ein Vorrecht ist, diese Verfolgungssituation, was ich eben geschildert habe, ich habe davon ja überhaupt keine Ahnung. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, ja, wenn der Glaube so etwas kostet. Und das führt mich zu der Frage, was würde ich eigentlich tun? Ja? Vielleicht stellst du dir die Frage auch manchmal. Was würdest du tun, wenn plötzlich zu deinem Glauben zu stehen bedeutet, dass du deinen Job verlieren kannst? Wenn plötzlich zu deinem Glauben zu stehen bedeutet, dass du vielleicht fliehen musst, ja? Wenn, wie wir das gesehen haben, wenn bedeutet, zum Gottesdienst zu kommen, es könnte sein, dass ein Anschlag passiert auf unsere Gemeinde, ja? Was würdest du tun? Ich frage mich das, was würde ich tun? Wäre ich standhaft? Ich weiß es nicht. Und wir können diese Frage natürlich auch nie zu 100% beantworten. Aber ich will uns ein paar Gedanken nennen, die uns vielleicht helfen, das ein bisschen anzunähern, ja. Und zwar, das Thema Verfolgung sollte Konsequenzen für uns auch hier haben, wo wir vielleicht Verfolgung nicht hautnah kennen. Und die erste Konsequenz ist natürlich, die fällt uns, glaube ich, leicht, aber auch die braucht unser Bewusstsein. Wir sollten dankbar sein, ja. Das hast du auch schon gesagt, Gabriela, dankbar sein dafür, dass wir Verfolgung nicht erleben, ja. Und die zweite Sache ist, dass wir auch, das hast du auch schon gesagt, und das wollen wir auch heute noch machen, dass es auch wichtig ist, Fürbitte zu tun, für die zu beten, die eben in anderen Situationen sind, die diese schwere Dunkelheit erfahren. Und ich möchte dazu nochmal die Stelle nochmal wiederholt vorlesen von eben Philipper 1, Vers 19. Da schreibt ja Paulus, denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen, ja, diese Hoffnung, von der wir gesprochen haben. Und darin unterstützen mich eure Gebete und der Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht. Paulus wusste, die beten für mich, ja. Und diese Gebete, die unterstützen mich und die werden auch dazu beitragen, ja, dass ich Hoffnung haben kann und dass ich weiß, es wird gut ausgehen. Gott hat einen guten Weg, ja. Und deswegen auch. Und wir sollten uns dessen bewusst sein, was Menschen durchmachen, sollten auch für sie beten. Genau. Und die dritte Sache ist, wir sollten die Gelegenheiten, die wir haben, auf diesem schönen weißen Hintergrund, ja, keine Verfolgung, wir haben so viel Freiheiten hier, wir sollten diese Gelegenheiten nutzen, ja. Wir sollten das Beste aus unserer Zeit machen, ja. Kolosser 4, Vers 5, begegnet den Außenstehenden mit Weisheit, macht das Beste aus eurer Zeit, kauft die Zeit aus, ja, wird es in anderen Übersetzungen genannt. Und ich meine, darüber könnte man jetzt eine ganze Predigtreihe machen, können wir ja mal machen, wie kaufen wir unsere Zeit gut aus, wie nutzen wir die Gelegenheiten, die wir haben, aber wir haben natürlich total viele Möglichkeiten, ja, weil uns eigentlich keine Grenzen gesetzt sind darin oder wenig Grenzen gesetzt sind, wie wir Glauben vermitteln, wie wir Glauben leben und so weiter. Und ich denke, wir nutzen auch sehr viele davon. Aber ich glaube so, ich habe so ein bisschen die Ahnung, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir nutzen nur einen ganz kleinen Teil eigentlich von diesen Möglichkeiten, die wir hier haben in einem freien Land, für Jesus zu leben und ihn zu bezeugen. Und ich glaube, wir könnten noch so viel mehr bewegen, wenn wir das wirklich ausschöpfen würden, die Möglichkeiten, die wir hatten, wenn wir wirklich unsere Zeit auskaufen würden. Ich frage mich ein bisschen, warum tun wir das eigentlich noch so wenig? Und das ist jetzt eigentlich das, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will. Ich glaube, die Krux liegt in unserem Impulsverhalten. Also ich habe so ein Impulsverhalten. Ich habe so Impulse, die mich automatisch eigentlich, ja, so ein Automatismus, wie ich reagiere. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen den Impuls, wir haben so ein bisschen so einen Drall in diese Richtung. Es ist immer leicht, irgendwie the easy way nehmen, ja, den leichten Weg gehen. Und Glaube ist kostbar, ist eine kostbare Sache. Und das heißt nicht nur, dass er wertvoll ist, kostbar ist, sondern er kostet auch was. Und denen, die denen, die in Verfolgung leben, denen ist das völlig klar. Die haben das von vornherein so gelernt. Uns oft nicht. Und also ich sage das nicht irgendwie, um das so blöd darzustellen, von wegen, also ich sage das total zu mir selber, ja, mal so ein paar Beispiele. Also wir reagieren vielleicht so, oh, wenn es darum geht, zum Beispiel zu fasten. Oh nee, das ist voll unangenehm, oh, kriege ich Hunger, ja. Wenn es darum geht, zu evangelisieren, oh nee, das ist voll peinlich. Wenn es darum geht, Freitagabends zum Gebet zu fahren, um zu beten, ja, hier mit anderen, dafür, dass Jesus wirkt. Oh nee, das kostet mich ja zu viel Überwindung, ich will lieber chillen, ja, mein Freitagabend. Ja, oder wenn es darum geht, verbindlichen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen. Oh nee, da wird zu viel Verbindlichkeit von mir gefordert, ich weiß nicht, ich will mich nicht festlegen, ja. Wenn es darum geht, in meinem Freundeskreis von Jesus zu erzählen, nee, das ist zu riskant, wer weiß, wie die reagieren. Wenn es darum geht, für Heilung zu beten, anstatt einfach eine Ibuprofen einzuwerfen, merken wir, oh nee, das ist irgendwie ein bisschen anstrengend jetzt, ja. Viele solche Dinge gibt es, wo ich das zumindest von mir kenne, der Impuls, ach, lieber mal nichts sagen, ja, lieber mal irgendwie sich bedeckt halten. Wir gehen the easy way, weil wir es können, ja. Und das Problem ist, dieses Impulsverhalten, das bereitet uns 0,0 darauf vor, wenn auch wir vielleicht mal in die Situation kommen, dass wir Verfolgung erleben. Und die Bibel ist klar, das kann passieren, ja. Es kann passieren, dass auch uns Verfolgung erwartet. Und wenn unser Impuls immer in diese Richtung ist, was werden wir dann tun? Werden wir standhaft sein, wenn es wirklich hart auf hart kommt? In 1. Petrus 4, Vers 1 bis 2, damit komme ich zum Schluss, da steht, weil Christus am eigenen Leib gelitten hat, müsst auch ihr seine Haltung euch aneignen. So seid ihr innerlich vorbereitet. So seid ihr vorbereitet. Denn wer seinetwegen am eigenen Leib gelitten hat, also wer wegen Jesus am eigenen Leib gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Dann gehorcht er den Rest seines Lebens nicht mehr den menschlichen Begierden, sondern er wird tun, was dem Willen Gottes entspricht. Auch wenn es the hard way ist. Versteht ihr? Also diese Stelle ist ein bisschen kompliziert. Christoph hat mal darüber gepredigt, eine richtig tolle Auslegungspredigt gemacht. Müsst ihr euch mal anhören. Ich habe nicht rausgesucht von wann, aber kann man, glaube ich, finden. Mir geht es jetzt darum, hier steht, wir sind vorbereitet, wenn wir gelernt haben, auch an unserem eigenen Leib zu leiden. Ja, wenn wir gelernt haben, den Weg Jesu auch zu gehen. Und was ist das für eine Aussicht? Wir werden Ruhe haben vor der Sünde, steht da. Das fände ich mal cool. Und es klingt so, ihr werdet, also in meinen Worten wäre das so, ihr werdet zu jemandem, der intuitiv, ja, Impulsverhalten, der intuitiv den Willen Gottes tut, der intuitiv nach Gottes Willen lebt. Aber dieser Weg, dorthin zu kommen, geht nur da lang, wenn wir bereit sind, also selber die Bereitschaft haben, auch selber Opfer zu bringen, auch selber zu verzichten oder Leiden in Kauf zu nehmen. Das ist eigentlich das, was unser Leben fruchtbar macht. Und das ist auch das, was dafür sorgt, dass Gott wirken kann. Und das ist das, was uns, den verfolgten Geschwistern, innerlich auch näher bringt. Und das ist das, was uns trainiert und vorbereitet darauf, standhaft zu sein, wenn Bedrängnis auch zu uns kommt. Und ich sage das zu euch in aller Schwachheit. Ich habe nicht so viel Bock darauf. Mein Impuls ist easy. Ich sage das zu euch in aller Schwachheit, aber eigentlich will ich das, ja. Eigentlich ist das mein Wunsch, dass das mein Leben ist, dass ich bereit bin, den Weg zu gehen, auch den unbequemen Weg für Jesus, ja, für ihn einzustehen. Wenn du das auch willst, dann bete jetzt mit mir. Vielleicht könnt ihr eure Hände öffnen. Genau, wer möchte, kann auch aufstehen. Lasst uns beten. Jesus, wir bringen dir all unsere Schwachheit her. Wir bekennen dir, ich bekenne dir, dass ich auf den einfachen Weg gewählt habe. Und wir wollen dir so dankbar sein, dass wir so viel Freiheit hier haben, Herr, aber wir wollen diese Freiheit nicht dafür missbrauchen, uns zurückzulehnen, Herr. Sondern mach du uns wirklich willig, Herr. Ja, an den Stellen, wo du es uns zeigst, wirklich aufzustehen, wirklich auch den unbequemen Weg zu gehen. Und danke, dass deine Gnade immer größer ist, Herr. Und gib du uns diese Gnade dafür, dass wir mehr und mehr zu solchen Menschen werden können. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.